Ja, schönen guten Morgen miteinander. Es freut mich so, wieder mal bei euch zu sein. Und wenn ich da sehe, sind ihr gesegnet worden mit neuen Räumen. Halleluja, das freut mich so. Und ja, wir befinden uns mitten in der Serie Celebration, und zwar jüdische Feste. Und die vierteilige Serie, die mache ich ja, wie wir es bereits schon letzten Sonntag sicherlich festgestellt haben, mit dem Thomas Kaspar zusammen. Und wir beschäftigen uns mit jüdischen Festen. Und vielleicht fragst du dich, wieso jüdische Festen? Also, erstens, ich bin kein Jude. Zweitens, wir leben nicht mehr in der Zeit vom Alten Testament. Und drittens, die Festen sind doch alle ein bisschen komisch. Ich meine, da gehen die Leute irgendwo auf ein Feld und bauen sich mit irgendwelchen Gestrüppen ein Hütchen und wohnen drin. Oder da nehmen die Leute irgendwelche Hörner und Blasen bei Vollmondschein irgendwie da in die Nacht raus. Oder noch schlimmer, da gibt's Leute, die nehmen Tiere und opfern sie feierlich zur Ehre von Gott. Oder? Ein bisschen verwirrlich, ein bisschen, wenn man nicht schon dürfte sagen, ein bisschen abstoßend, was da alles so passiert. Und ich möchte einen Vergleich machen, der uns vielleicht ein bisschen hilft zum Verstehen. Und ich habe den Vergleich von einem anderen Pastor übernommen. Darum mal die Frage euch, wer geht gerne ins Kino? Ja, sie outen sich die Leute, genau. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, hat von euch, wo gerne ins Kino geht, schon mal jemand einen 3D-Film ohne 3D-Brille geschaut? Nicht, gell? Für alle älteren Semester, die noch nie einen 3D-Film gesehen haben, das sieht dann ungefähr so aus. Ohne Brille, muss man sagen. Also das Ganze ist ziemlich verschwommen. Es ist unscharf und mit der Zeit, wo man wirklich sagen, sehr, sehr verwirrlich. Jetzt habe ich das Gefühl, mit dem Alten Testament ist es ähnlich. Wenn wir das Alte Testament lesen, einfach so lesen, dann sind wir manchmal ziemlich verwirrt. Da sind Feste, da sind Brüche, da sind Opfer, da sind Sachen, die passieren und man versteht es nicht. Wie bei einem 3D-Film, wo man schaut ohne Brille, wo uns verwirrt, so tut uns das Alte Testament verwirren, wenn wir nicht die passende Brille haben. Jetzt ist die Frage, was ist die Brille, die wir brauchen für das Alte Testament? Es ist ganz spannend, Jesus steht im Johannes 5 vor einer Volksmenge und er sagt zu ihnen, schaut Leute, ihr leset hier in der Schrift, und er meint damit das Alte Testament, und ihr sucht nach dem ewigen Leben. Dabei ist es ja die Schrift, das Alte Testament, wovon mehr zeugt. Mit anderen Worten, wenn wir das Alte Testament verstehen wollen, brauchen wir eine Jesusbrille. Die Jesusbrille öffnet uns die Schrift vom Alten Testament. Jetzt ist es so, du liest plötzlich von Brüchen, von Opfern und du verstehst es nicht. Und wenn du die Jesusbrille anlegst, merkst du plötzlich, wow, plötzlich herrscht da eine grosse Klarheit. Plötzlich tönt sich da Tiefen auf im Bild. Plötzlich entdeckt ihr eine Schönheit im Alten Testament. Und ihr versteht plötzlich, wow, das deutet auf Jesus her, auf den Erlöser, auf den, der diese Schrift erfüllen wird. Ich wünsche mir für diese Serie, dass wir miteinander ins Staunen kommen dürfen. Über das Alte Testament, über die jüdischen Feste und dürfen feststellen, wow, Jesus ist grossartig, Jesus ist wunderschön. Und ich wünsche mir, dass das heute passieren darf und auch die nächsten drei Mal noch. Heute haben wir das Thema Rosh Hashanah, was eigentlich das Posaunenfest ist. Rosh Hashanah heisst aus dem Hebräischen der Anfang des Jahres. Es ist heute das Neujahrsfest, aber in der Bibel noch nie. In der Bibel kennen wir es vor allem auch als Posaunenfest. Und ich möchte gerne mit euch den Text lesen, und zwar aus 3. Mose 23, Vers 23 bis 24. Dort lesen wir Folgendes. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des siebenten Monats sollt ihr Ruhetag halten, mit Posaunenblasen, zum Gedächtnis eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit dem Heiligen Geist und ich bitte dich, dass du uns den Text entschlüsselst. Und ich bitte, Jesus, dass du in unsere Herzen hineinredest. Ich bitte, dass du uns zeigst, wie gross und herrlich du bist. Amen. Und der Herr redete mit Mose und sprach. Eine ganz interessante Entdeckung, einfach einmal am Anfang. Der Herr redete mit Mose und sprach und dann dünnt es Fest feiern. So wie wir gewöhnt sind zum Fest feiern, feiern wir solche Fester, die irgendeinmal in der Vergangenheit von Menschen eingesetzt worden sind. Nehmen wir zum Beispiel Sechselüti. Sechselüti ist am 16. Jahrhundert von der Zürcher Regierung eingesetzt worden. Jetzt ist interessant, wenn wir das Fest anschauen, merken wir, das ist nicht irgendeinmal in der Vergangenheit von der jüdischen Regierung eingesetzt worden, sondern Gott sagt, feiert das Fest. Und das ist mal ganz eine interessante Entdeckung. Wenn Gott ein Fest einsetzt, ist da in diesem Fest eine ganz tiefe theologische Kalt. Und den möchten wir jetzt miteinander entdecken und darum müssen wir ein bisschen genauer da hineinschauen, was da eigentlich steht. Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen. Ja, Posaunenblasen haben die gemacht. Und vielleicht denkst du jetzt, was hat es jetzt mit diesen sogenannten Posaunen auf sich? Und wenn du dir jetzt irgendein Jazzinstrument aus dem 21. Jahrhundert dabei vorstellst, dann ist das ein bisschen anders gewesen. Das Wort, das im Hebräischen gebraucht wird, ist das Schofar. Und das Schofar ist ein Widerhorn. Und zwar habe ich euch so etwas Ähnliches heute dabei. Ihr seid sicher schon ganz gewundert gewesen, wenn ihr nicht hinterher geschaut habt. Ich muss euch enttäuschen, es ist leider kein Widerhorn, aber es kommt immer hier aus Israel. Aber so ähnlich ist das etwa gewesen. Das Widerhorn ist noch ein bisschen mehr so umgekrümmt gewesen. Jetzt nimmt es wahrscheinlich die meisten Wunder, ja, wie tönt jetzt so etwas? Und ich werde jetzt da mehr versuchen, ein bisschen Blöße zu geben und da einen Ton versuchen rauszubringen. Genau. Das tönt etwa so und etwa so hat das auch im alten Israel tönt, wenn die da in der Nacht die Schofarhörner geblasen haben. Jetzt ist die Frage, okay, das ist ja schön und recht, der Prediger blaset vor uns ein Horn rein und es tönt lustig, aber was ist jetzt der tiefere theologische Sinn davon? Bis jetzt macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt die Jesusbrille anlegen. Und zwar merken wir, wenn wir die Jesusbrille anschauen, plötzlich, warte mal. Widerhorn. Kommt da nicht am Anfang der Bibel irgendwo ein Wider vor? So ziemlich am Anfang. Und plötzlich stellen wir fest, 1. Mose 22. Dort ist die Geschichte, wo der Abraham den Isaac hat oder bekommt oder von der Sarah. Und nachher wird ihm Abraham ein Gehorsamsschritt auferlegt. Und zwar sagt Gott, Gott nimmt deinen erstgeborenen Sohn, dein ganze Erbe, alles, was du hast, und tu es opfern. Und der Abraham ist ein Mann Gottes und er sagt, wenn Gott das sagt, dann will ich es machen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Und wo der Abraham will, seinen eigenen Sohn opfern, sagt Gott, stopp. Und der Abraham dreht sich um und plötzlich im Gebüsch ist ein Tier. Und zwar ein Widder. Mit anderen Worten, der Widder steht schon ganz am Anfang der Bibel für stellvertretende Opfer. Und wir können noch weitergehen. Wo kommt der Widder noch vor? Die Jesusbrille anlegen. Und wir stellen plötzlich fest, grosser Versöhnungstag. Ganz interessant. Einmal im Jahr haben das die Juden gefeiert. Und da ist der Hohepriester gestanden und man hat im Hohepriester zwei Tiere gebracht. Zwei Widder. Der eine Widder ist geopfert worden für die Sünde vom ganzen Volk. Und der andere wieder, da ist etwas ganz Besonderes passiert. Nämlich der Hohepriester hat seine Hand genommen, hat sie auf dem Widder seinen Kopf gelegt und hat die Sünde vom ganzen Volk auf den Widder symbolisch übertragen. Und nachher hat man den Widder nicht geopfert, sondern hat ihn in die Wüste gejagt. Das Wort, das dort gebraucht wird vom Luther, ist Sündenbock. Das kennen wir heute noch. Mit anderen Worten, auch da ist der Widder ein Symbol für stellvertretendes Opfer und die Hinwegnahme von der Sünde. Ja, wenn wir jetzt die Jesusbrille anhaben, stellen wir fest, der Widder ist ein Symbol für Jesus. Und das Schofarhorn ist ein Symbol für Jesus. Ganz spannend. Aber jetzt ist noch die Frage, ja. Und jetzt? Jetzt tut man in das Widerhorn reinblasen. Was heisst jetzt das, oder? Und auch da ist es wichtig, wir müssen wieder die Jesusbrille anlegen, oder? Und dann stellen wir plötzlich fest, warte schnell, Atem, Ruach, das heisst doch nicht nur Atem, sondern das heisst auch Geist. Aha, okay. Das würde also heissen, wenn der Heilige Geist durch Jesus durchblasst, in Jesus wirkt, dann passiert etwas ganz Besonderes. Und plötzlich merken wir im Neuen Testament, aha, nachdem Jesus stellvertretende Opfer am Kreuz dargebracht hat, heisst es im Epheser 1, und der Heilige Geist hat den Toten wieder auferweckt. Mit anderen Worten, wie ein totes Horn ist Jesus am Kreuz gestorben und der Heilige Geist hat das wieder, Epheser 1, zu neuem Leben erweckt. Ganz, ganz interessant. Mit anderen Worten merken wir, das jüdische Fest, das sie gefeiert haben, allein jetzt nur der Aspekt vom Schofarhorn und vom Durchblasen, ist schon prophetisch eine Andeutung auf die Auferstehung. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, die Juden haben schon vor tausenden Jahren das gefeiert, Gott hat die Leute feiern lassen, was er viele tausend Jahre später mal wirklich machen will. Vielleicht geht es dir jetzt so, das ist schön, aber was hat jetzt das mit mir zu tun? Okay, Jesus ist auferstanden, prophetische Hindeutung, was hat jetzt das mit mir zu tun? Ziemlich, ziemlich viel. Nämlich die Posaune, oder das Widerhorn, die Posaune kommt im Neuen Testament wieder vor. Und zwar, ganz, ganz spannend, sie taucht nämlich im 1. Korinther 15 auf. Und ich möchte euch dort kurz vorlesen, was dort steht. 1. Korinther 15, ich lese ab Vers 53. Ganz spannend, jetzt die Posaune. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Die Posaune, die im Alten Testament für das Posaunenfest gebraucht wird, taucht jetzt im Neuen Testament auf. Und zwar wird die Posaune da nicht von Menschen blasen, sondern von Gott höchstpersönlich. Okay, wir haben jetzt gesehen, Menschen tun eine Posaune blasen oder ein Widerhorn. Das löst etwas aus. Prophetische Proklamation. Und das hat immer eine Wirkung. Aber was passiert jetzt, wenn Gott eine Posaune blasst? Also ich weiss nicht, wie ihr euch das vorstellt. Wenn Gott eine Posaune blasst, ich stelle mir vor, dass einiges passiert. Und es heisst in den nächsten Vers immer noch, ich lese ab 53 folgende. Sobald die Posaune erklingt, und jetzt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Was da steht, ist so etwas von abgefahren. Also wenn ich das so lese, ich muss ehrlich sagen, das gleicht mehr in einem Horrorfilm als in einem aufbaulichen Text. Da heisst es, dass eine Posaune vom Himmel wird ertönen und die Toten werden aus den Gräbern rauskommen. Also man muss sich das mal vorstellen, die Toten werden aus den Gräbern rauskommen. Was da ist, man nennt das, so in der Theologie oder auch in der Bibel kommt das Wort vor, man nennt das den Tag der Entrückung. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, Entrückung. Was ist das genau? Die Bibel sagt, eben wie es schon bereits gesagt worden ist, es ertönt eine himmlische Posaune und dann werden die Toten auferstehen. Und alle Christen, Gläubige, die in dieser Zeit leben, und die werden dann zu Gott entrückt, zu Gott auferhoben, zu Gott gehen. Und dann wird das Gericht so richtig über die Welt hinwegbrechen. Mit anderen Worten, Gott nimmt die Gläubigen vorher weg. Und da heisst es, sie werden mit einem neuen Körper überzogen werden. Jetzt haben wir plötzlich eine Parallele, oder? Im Alten Testament hat es geheissen, also prophetisch, das Horn wird blast, eine Prophetie aufs Neue Testament, Jesus wird, der tote Körper von Jesus wird durch den Geist lebendig gemacht. Und jetzt haben wir da genau das Gleiche in Bezug auf uns. Genau so, wie der Körper von Jesus durch den Geist lebendig gemacht worden ist und auferstanden ist, genau so werden wir, wenn die Posaunen erschallt, auferstehen. Und zwar mit einem völligen neuen Körper. Und das ist absolut glorreich, so etwas. Also ich möchte euch da ein bisschen mitnehmen. Was heisst das? Vielleicht geht es euch nicht so, aber wenn ich das lese, ich stelle mir immer die Frage, ja, was ist denn das für ein neuer Körper? Ich meine, wo Jesus einen neuen Körper hatte, ist er nicht mehr durch die Türen gegangen, sondern er ist nur noch durch die Wände gelaufen. Was ist das für ein neuer Körper, den wir da werden bekommen? Und ich möchte euch ein Bild mitgeben. Und zwar das Bild, das gibt der Text selber. Und zwar im 1. Korinther 15 haben wir ein wunderschönes Bild für den neuen Körper. Und zwar 1. Korinther 15 ab Vers 35. Ich würde euch gerne das erzählen, ihr könnt das gerne mal daheim nachlesen. Dort heisst es, und zwar wird der Text eingeleitet, ja, mit was für einem Körper werden die Toten aus den Gräbern kommen? So heisst es in dem Text, mit was für einem Körper kommen die Toten aus den Gräbern raus? Und nachher heisst es da, was der Paulus schreibt, stell dir mal einen Samen von einer Pflanze vor. Okay, stellen wir uns vor, ich habe euch da mal einen Samen, oder besser gesagt, einen Knollen mitgenommen von einer Pflanze. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das extrem unschön. Also, ich würde das niemals aufstellen oder irgendwo in einen Setzkasten rein tun, weil es einfach unschön ist. Ich würde sagen, es ist wirklich auch ein bisschen grusig. Gut. Stellen wir uns mal das vor. Gehen wir mal davon aus, das wäre unser Körper, oder? Unser Körper ist schwach, unser Körper ist verletzlich, unser Körper wird krank, unser Körper kann brechen, unser Körper ist absolut unvollkommen und irdisch vergänglich. Jetzt nehmen wir das Ding da und es wird in die Erde hineingesetzt. Und dann geht es eine Weile und plötzlich entsteht aus so einem Knollen so etwas. Wow. Und jetzt sagt die Bibel, genau wie so ein kleiner Samen, der absolut unschön ist, wenn man den in die Erde setzt und eine wunderschöne Pflanze emporsprießt in einer völlig neuen Form und in einer Schönheit. Genauso wird unser Körper mal, wenn er in die Erde hineingesetzt wird, mit anderen Worten, wenn er ins Grab hineingeht, auferstehen, in einer völliger neuen Gestalt. Schön, herrlich, wundervoll. Es heißt sogar im 1. Korinther 15, ab Vers 40, die Schönheit des himmlischen Körpers ist von einer ganz anderen Art. Etwas völlig Neues. Und das ist doch etwas Wundervolles. Also mit anderen Worten, alle unsere Schwachheit, die wir schon noch an uns haben, alle Krankheiten, alles Vergängliche, alles, was unschön ist, wird einisch total weg sein. Wir werden einen Körper haben, der die kühnsten Vorstellungen übertrifft. Wir werden einen Körper haben, der vollkommen ist, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr zerstörbar ist, der überlebt Millionen von Jahren. Mit anderen Worten, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ich weiss, wie es euch geht, wenn ihr an einem Fitnesscenter vorbeilaufen. Ich denke jeweils zuerst, ich müsste ein bisschen mehr Fitness wieder machen. Und zum anderen denke ich auch so, ihr tut euch so abmühen. Aber in 50 Jahren ist alles vorbei. Und nachher überlege ich mir, wenn ihr wüsstet, was ich mal wird für einen Körper haben, wenn ich aus dem Grab rauslaufe. Das übersteigt die kühnsten Vorstellungen von jedem Einzelnen, der sich dort am Abmühen ist. Ich finde es schon gut, wenn man seinen Körper ein bisschen fit hält, das ist wichtig. Aber es lohnt sich wie gar nicht, wenn wir alles in diesen Körper schon jetzt investieren, weil wir werden mit einem Körper auferstehen, wo alle unsere Vorstellungen übertrifft an Herrlichkeit. Und das möchte ich uns den Text sagen. In dem Alten Testament, mit dieser Posaune, wenn der Geist reinbläst, dann entsteht etwas Neues, dann entsteht etwas Herrliches. Der Körper von Jesus ist auferstanden. Jesus hat einen wundervollen Leib gehabt. Ich frage mich immer, wieso erkennt ihn niemand mehr? Maria von Magdalena erkennt ihn nicht, Jünger kennen ihn nicht, Emaus-Jünger kennen ihn nicht. Ja klar, weil etwas völlig Neues war, weil er einen neuen Körper hatte. Und das ist wundervoll. Und auf das gehen wir zu. Auf das gehen wir zu, wir werden erstrahlen. Jetzt ist das absolut glorreich und ich feiere das. Ich habe so Freude, ich freue mich auf das. Und gleichzeitig haben wir ein Problem. Weil, wenn wir die Bibel anschauen, die Auferstehung betrifft nur die Menschen, die in Jesus Christus eine neue Identität haben. Und das ist ganz eine grosse Tragödie, weil es betrifft nur die Menschen, die mit dem Auferstandenen verbunden sind. Also nur die zum Auferstandenen Beziehung haben, die zu ihm gehört, werden mal auferstehen. Und die anderen, die Beziehung nicht haben mit Jesus Christus, die werden nicht auferstehen. Und denen ihr Körper wird nicht glorreich und herrlich werden. Und manchmal tut mich das extrem beschäftigen. Ich bin vor gut zwei Wochen wieder mal auf der Straße, mit Menschen über das Evangelium geredet. Und ich merke, die Menschen wissen nicht, dass sie auf den Abgrund zugehen. Wenn du irgendwo auf einer Wanderung bist und du merkst, da läuft einer den Abgrund zu, du wirst ihm sagen, hey, du wirst rufen, du wirst alles tun. Hey, du gehst jetzt in jedem Moment runter, vielleicht ist jetzt mit dem Smartphone, er merkt es nicht, oder? Aber die Realität ist viel schlimmer. Die Menschen gehen in unserem Umfeld auf einen ewigen Abgrund zu. Und sie wissen es nicht. Sie merken es nicht. Ich habe mit einer Frau geredet, die war ungefähr 70 auf der Straße und haben ihr erzählt von Jesus. Und sie hat gesagt, sie hat gelacht und hat gesagt, ihr seid so herzig. Wisst ihr, das habe ich früher auch mal geglaubt. Und wir haben gesagt, ja, aber sie sind viel näher dem, wo wir kommen, als wir jetzt, rein statistisch gesehen. Und sie hat nachher gesagt, das wird dann schon lange. Das wird dann schon lange für sie. Wir müssen uns das mal vorstellen. Die Frau ist vielleicht in 10 Jahren nicht mehr da. Und sie hat jetzt das Gefühl, das wird dann schon lange. Aber es wird nicht lange. Weil Jesus sagt, es kommt niemand zum Vater, außer durch mich. Und da haben wir noch einen anderen Mann gehabt. Das war einer, der hat... Das ist... Ein Mann war, ist irgendwo mit seinen Kollegen... Er hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem gehabt. Wir haben ihn darauf angesprochen. Und er hat gesagt, wisst ihr, ich habe mich schon entschieden. Ich tue jetzt meine Meinung nicht mehr ändern. So, ein bisschen genervt. Er tut seine Meinung nicht mehr ändern, weil er sich einmal entschieden hat. Man muss sich mal vorstellen, was mit dem Mann passieren wird, wenn er nicht in Jesus Christus eine neue Identität hat. Der Mann wird ewig verloren sein. Und genau darum feiern wir oder denken wir heute an das Fest. Weil im alten Israel ist der Posaunenschall 100-mal ertönt, und zwar wo der Mond kam, ist 100-mal ist ertönt. Und das Fest hat man auch gemeint, man hat es auch anders genannt, Tag des Gerichts. Die Juden haben den Posaunenschall rausgelassen und haben sich daran erinnert, es kommt einmal das Gericht. Und ich wünschte mir, es würde heute der Posaunenschall immer noch erklingen, dass man den Leuten klar macht, die Leute, es kommt eigentlich der Tag des Gerichts. Für diejenigen, die in Christus sind, ist der herrlichste Tag der Erlösung. Aber für diejenigen, die nicht in Christus sind, ist es der schlimmste Tag, den es jemals wird geben. Der Tag der Verdammnis. Und darum ertönt der Posaunenschall. 100-mal. 100-mal, wieso 100-mal? Die Leute haben gesagt, hey, wacht auf! Wacht auf! Es kommt einmal der Tag vom Gericht. Er wird kommen, es ist die Zeit der Buße. Zuerst kommt das Posaunenfest, dann kommen 10 Tage von Buße und dann kommt der Tag der Versöhnung. Jetzt im Festkalender. Aber das Posaunenfest war ein Tag, wo sie gesagt haben, wacht auf, es kommt einmal das Gericht. Der Posaunenschall war Andeutung von dem Posaunenschall, der im Neuen Testament vom Himmel herabkommt. Der Tag vom Gericht wird kommen. Und wenn du nicht in Jesus bist, wird es dich in voller Härte treffen. Und ich möchte dich fragen, bist du versöhnt mit Gott und mit den Menschen? Weil der Posaunenschall vom Himmel jetzt, der kann immer kommen. In der Bibel heisst, der Tag vom Herrn kommt wie ein Dieb. Wir wissen nicht, wer er ist. Und gemäss meiner theologischen Ansichten sind wir jetzt in der Endzeit. Das heisst, der Posaunenschall kann jeden Moment, der kann in nächsten Sekunden erklingen. Und ich möchte fragen, bist du bereit, zu Jesus zu gehen und den neuen Körper in Angriff zu nehmen? Oder bist du nicht versöhnt mit ihm? Und ich möchte das ganz bewusst heute Morgen so machen, weil das ist Fest von der Posaune. Ein Wachrufen, ein Rufen zur Umkehr. Und darum haben die Juden mit der Zeit später das Posaunenfest zum Neujahrsfest gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen am Anfang von dem Jahr die Posaunen erklingen. Am Anfang vom Jahr uns wieder neu vergegenwärtigen. Bring etwas in Ordnung, mach etwas fest. Jetzt möchte ich zum Schluss noch auf einen Gedanken eingehen in dieser Predigt. Ich möchte euch das noch mitgeben, weil mich das mega ermutigt hat auch. Und zwar ist es bei mir ein bisschen so. Als ich Christ geworden bin, habe ich mir das immer recht unheimlich vorgestellt. Eines Tages kommt plötzlich Jesus, oder so völlig verschrocken. So, er kommt plötzlich da und ich bin irgendwie nicht bereit. Und es ist ein falsches Bild. Es ist mir ein bisschen gegangen, wieso ich bin manchmal als Teenager-Bub in meinem Zimmer oben gekommen und ich musste Hausaufgaben machen, oder? Und habe ich größtenteils nicht gemacht, sondern ich bin am PC gekommen. Und natürlich musste ich auch Sachen auf dem PC schreiben und so. Und dann habe ich immer gewusst, jeden Moment kann Mami reinkommen. Und ich mache nicht das, was ich sollte. Und dann habe ich die Hausaufgaben so hergelegt, dass es so aussieht, als würde ich arbeiten. Und wo sie gekommen ist, bin ich sofort, habe ich das Fenster, das ich auf dem PC hatte, weg da das Game. Und ich habe so das, als würde ich Hausaufgaben machen. Und als Christ ist es mir häufig so gegangen. Ich versuche, wie so ein gut zu sein, weil Jesus kann jeden Moment wiederkommen. So ein bisschen wie, du wirst verwünscht, du solltest in dem Moment irgendwie noch gut aussehen. So. Aber wenn wir in der Bibel schauen, hat die Bibel ein ganz anderes Bild. Was hat die Bibel für ein Bild, wenn der Tag kommt? Das sind Brüte, die 10, und Jesus ist der Bräutigam. Das ist das Bild, wenn Jesus wiederkommt. Und zwar, wenn du ein Brut bist, dann freust du dich, wenn du zum Bräutigam kannst in die Kirche hineingehen. Es ist nicht so, oh nein, jetzt werde ich in jedem Moment bei irgendetwas verwünscht, oder? Sondern im Gegenteil. Du sehnst dich, je nachdem, gewisse Teenie-Mädels bis auf den Tag, wenn endlich der Bräutigam dort ist und sie geheiratet werden. Und das ist auch das Bild, das wir haben, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir Angst haben auf den Tag, wo Jesus wiederkommt, frage ich mich, haben wir eine Liebesbeziehung mit ihm? Leben wir in einer tiefen Liebesbeziehung? Aber wenn wir die Beziehung mit Jesus haben, so ist es doch nicht einfach so, dass Mami kommt rein, sondern unser Bräutigam kommt. Wir werden gleich heiraten. Es wird ein herrliches Fest werden im Himmel. Und das ist das Bild. Und wenn wir jetzt auch das Thema Heiligung reinnehmen, ein Brut hat sich im Judentum ein Jahr lang auf den Bräutigam vorbereitet und dann sind die Schofarhörner gekommen. Und dann ist der Bräutigam in der Mitternacht gekommen und hat die Frau abgeholt. So ist das gefeiert worden, oder? Und die Braut hat sich gefreut und hat nicht mehr warten, bis endlich der Tag kommt, wo sie den Bräutigam abholt. Und so ist es doch auch, wenn wir auf Jesus warten. Wir tun uns heiligen, nicht ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss besser werden, ich muss alle Gebote befolgen, sondern ich mache es, weil ich will schön sein für meinen Bräutigam. Ich mache es in Freude. Wenn sich Brut vorbereitet, ist es nicht mega belastend, sich schön zu machen, sondern es ist eine Freude, weil sie dem Bräutigam gefallen will, weil sie ihn liebt. Und das ist das Bild. Und das ist ein wunderschönes Bild. Der Bräutigam kommt und wir als Gemeinde, wir als Brut, werden ihm entgegengehen. Und so wollen wir uns doch heiligen. So wollen wir doch all die Sachen, die uns belasten, abwerfen. So tun wir doch den Schmutz aus unserem Zimmer raus. So tun wir doch uns schön machen, innerlich. Weil Jesus wiederkommt. Und das ist etwas Schönes. Das ist nicht etwas Belastendes. Und ich merke doch, vielfach haben wir Sachen, die uns gefangen nehmen. Wir haben in unserem Leben wie so Widerhaken, wo Satan kommt und uns immer wieder nimmt. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle unsere sündigen Gewohnheiten, die wir immer wieder reinfallen. Und vielleicht bist du auch manchmal deprimiert, wenn du so Predigen hörst. Ja, das ist ja alles schön und recht, aber ich schaffe es nicht, in dem Punkt zu siegen. Ich schaffe es nicht, in dem Punkt mich zu ändern. Mein Charakter hat da einfach irgendwelche grossen Fehler. Oder ich bin einfach irgendwie, ich weiß es nicht, was. Ich schaffe es nicht, treu zu sein. Ich schaffe es nicht, von dieser Sucht wegzukommen. Ich schaffe es nicht, von dieser Vergnügungssucht oder von dieser Gewohnheit wegzukommen. Ich probiere es immer wieder. Ich stehe auf, ich stehe auf und falle. Und jetzt kommt zum Schluss noch einfach das Schofarhorn rein. Und zwar, wo Israel Jericho eingenommen hat, sind sie 7-mal rundherum gezogen. Was haben sie dann gemacht? Sie haben Schofarhörner vorgenommen. Schofarhörner, sie haben reingeblasen und die Stadt ist zusammengefallen. Und jetzt möchte ich wieder das Horn vornehmen zum Schluss. Wenn in unserem Leben in Fesselungen sind, wenn in unserem Leben in Ketten sind, die uns festhalten, jede Kette und jede Mauer kann weggesprengt werden. Und zwar mit dem Schofarhorn, das heisst versinnbildlicht, durch Jesus Christus in der Kraft vom Heiligen Geist. Wenn wir in unserem Leben so Festungen haben und wir versuchen, den Leiden gegen anzukämpfen, schaffen wir es nicht. Keine Chance. Ich habe so lange gegen eine Sünde versucht zu kämpfen. Ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich verstanden, ich kann es gar nicht. Aber Jesus in mir kann es. Kolosser 1, die Hoffnung auf auf die Hoffnung der Herrlichkeit, Jesus in mir. Und so habe ich ganz anders gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich kann es nicht, ich lasse alles los, jetzt musst du mit der Kraft von Jesus in mir, mit der Kraft durch deinen Heiligen Geist das wegsprengen. Und Jesus hat mir Sieg geschenkt. Jesus schenkt mir Sieg da. Ich kann einen inneren Kampf festigen, da festigen. Jesus sprengt in mir Sachen weg. Ich bin noch nicht vollkommen, überhaupt nicht perfekt. Und das baut Satan baut immer wieder neue kleine Festigen auf. Aber in der Kraft von Jesus Christus und durch den Heiligen Geist können die Festigen gehen. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Jede Festung kann fallen in der Kraft von Jesus und dem Heiligen Geist. Und das wünsche ich mir für euch. Nehmt das Schofarhorn zum einen als ein Symbol dafür von der Auferstehung. Von der Auferstehung von Jesus, von der Auferstehung, aber auch von euch. Aber nehmt es auch als ein Symbol dafür, dass jede Festung einstürzen kann durch Jesus Christus in der Kraft vom Heiligen Geist. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für die wunderbaren Bilder, die du uns im Alten Testament gibst. Ich danke dir, Jesus, dass gerade das Fest zum einen in der Auferstehung von dir, aber zum anderen auch in der Posaune, die noch kommen wird, Jesus, in Erfüllung wird gehen. Und ich bitte dich, Jesus, mach uns bereit. Jesus, wenn jemand nicht bereit ist, der da drin ist, oder jemand dich noch nicht kennt, schenke, Jesus, dass die Person noch in eine persönliche Beziehung kommt mit dir. Begegne du gerade jetzt, Herr. Und ich bitte, Herr, dass du mit der Kraft vom Heiligen Geist unsere Festungen wegsprengst, damit wir eine Braut sind, Jesus, die sich freut und schön ist, wenn du wiederkommst. Amen.